Okay, so what light has to do with Blinken City and Blinken Light. Did you ever heard of Blinken Light, by the way?
I think I heard of it, yeah. Wasn't it about these lights and buildings, right?
Yes, it was an art installation back in, I think, 2001 in Berlin on the Alexanderplatz. And basically it was about, putting single pixels on a building scale and you can play Pong on it. But it's not only regarding lights and controlling lights. This talk is from Fabian and Luca also on blackouts and controlling these and what to do with SDR, what to do with traffic lights and how to prevent potential blackouts and the power system behind that. This is now your topic. Please welcome with a warm applause Fabian and Luca.
Thanks for the introduction. Thank you all for coming.
Willkommen zur deutschen Übersetzung von Blinken City, radiokontrollierte Straßenlampen und Powerplants. Live vom 38C. Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt im Hashtag C3Lingo auf Mastodon. Eure Übersetzer heute ist PMY. Damit aus dem Weg, lass uns den Begriff beginnen. Die eine Straßenlampe in Berlin hat die Hülle nicht gehabt und wir konnten drauf gucken. Und das hatte ein Schild drauf. Das hatte auch noch eine komische Box oben drauf. Und wir haben den funkkontrollierten Schalter gefunden und die Antenne war in dieser anderen Box eingebaut. Dann wurden wir neugierig und dann haben wir herausgefunden, dass das System von einer einzelnen Firma gesteuert wird. Und das, die heißt EFA für europäische Funksteuerung. Das schickt Wellen mit hoher Energie und niedriger Frequenz über dieses Protokoll. Wir zeigen heute zwei Geräte davon, eins davon in Berlin, eins in Slowenien. Da gibt es ungefähr 300 Klienten, das sind Energiestromprovider. Und die nutzen eine VPN-Applikation oder um Befehle zu ihren Empfängern zu schicken. Und die werden dann zu diesen FIE-Empfängern geschickt. Die können dann entweder einfache Relais schalten oder kompliziertere Programme schicken. Die können dann entweder sich verbinden oder nicht verbinden, ob sie dann in das Stromnetz einspeisen oder nicht. Und diese mehreren Relais werden nicht benutzt, mehrere Geräte zu steuern, sondern um eine Dimm-Funktion zu haben. Dies hat eine deutlich wichtigere Rolle als Straßenlampen zu steuern. Und das ist ein Teil von dem Redispatch. Und das wird dann benutzt, um interne Imbalanzen im Stromsystem auszugleichen. Das wird zum Beispiel benutzt, um regenerative Energieproduktion zu steuern, wie Solar und Wind und andere Boxen. Es wird auch benutzt, um zwischen dem Tag- und dem Nachttarif zu steuern und um andere Sachen wie Industriegefriergeräte und auch benutzt, um einen proprietären Wettervorhersage zu benutzen und auch um normale und verschlüsselte Zeitinformationen zu kommunizieren. Wir haben einige Firmenfolien gefunden, die zeigen viele Namen von Firmen als ihre Klienten. Und eine immer weiter wachsende Anzahl von Clients, die es benutzen. Auch in den Folien erwähnen sie Nummern für einige von den Beispielkunden. Und das addiert mehrere Gigawatt an Nummern an Energie. und da viel große Energieausfälle schon in den USA passiert sind und in den UK und durch die hybride Kriegsführung, wie man es vor ein paar Tagen an dem Kabel gesehen hat. Wir wollten wissen, wie einfach dieses System benutzt werden könnte, um Stromausfall zu produzieren. Aber bevor wir ernst werden, lass uns zurück zur Straßenlampe zu gehen. Und am Anfang waren wir inspiriert von dem großen Projekt Blinking Lights. Und könnte man diese Idee hochskalieren, könnte man eine ganze Stadt als unseren Bildschirm benutzen, könnte man dann ein Spiel darauf spielen. Und wir haben es uns ungefähr so vorgestellt.
Okay.
Okay.
But how doomed are we really?
But wie schlimm ist es wirklich für uns? Okay. Das erste Ding, woran wir gedacht haben, wir müssen herausfinden, wie das funktioniert, wie das Protokoll funktioniert. Das erste, was uns eingefallen ist, wir müssen feststellen, was in dem Funkbereich funktioniert und wie macht man das. Das sind dann mindestens drei Sachen, wie man das machen kann. Am Anfang haben wir nicht daran gedacht, wie man das mit dem SDA macht, sondern wir haben uns überlegt, eins von diesen Geräten zu kaufen. Wir haben es benutzt, auf eBay gefunden, dann haben wir es gekauft. Dann haben wir uns angeguckt, wie es funktioniert und wie die Kabel von der Antenne gehen, von diesem externen Gerät. Und wir haben dann auf den Kabel angeguckt und da waren schon die dekodierten Bits drauf. Und wenn ihr mehr zu dieser SDR-Welt gehört, dann gibt es diese Online-SDR-Server, dann gibt es eine Community-basierte SDR-Server, das in der Mitte. Da könnt ihr einen Receiver irgendwo in der Welt auswählen, dann könnt ihr dazu überall in der Welt dem zuhören. Und die letzte Option ist, euer eigenes SDR zu betreiben. Und jetzt hört ihr, wie es sich anhört.
Alright, so it sounds a bit like a modem. In fact,
es klingt ein bisschen wie ein Modem. Und ihr könnt es selber benutzen oder ihr könnt ein Gerät wie das hier kaufen und dann habt ihr eure Bits. Was haben wir gemacht? Wir haben diese Funknachrichten gesammelt, die von unserem Empfänger eingesammelt worden sind. Und sobald der Bildschirm zurück ist, werdet ihr sehen, wie es aussieht. Vielleicht.
Okay, great.
Also super. Was ihr da in der Mitte seht, ist eine Summe von diesen Nachrichten. Da seht ihr, dass sie einen Header zusammen haben. Da ist ein 68 und da ist noch eine 68 und da ist noch ein Kontrollfeld mit einer Sequenznummer. Und da sind noch andere Werte, die wir nicht verstehen. Und dann in Orange die Adresse. Ziemlich kurz, aber wir verstehen es. Und in Blau ist die Payload. Und wir wollen diese Payload verstehen. Wie funktioniert das? Wenn wir uns die erste Nachricht angucken, wird uns die erste Nachricht, die hat einen 0 und die wird alle 10 Sekunden kontinuierlich geschickt und die muss irgendwie für kontinuierlich oder für Timing sein. Wir werden das in der nächsten Folie sehen. Und dann seht ihr, dass die Länge variabel ist und einige sehen sogar verschlüsselt aus. Die Entropie von der Nachricht ist sehr hoch. So. Lass uns mit der ersten anfangen. Da ist eine Adresse und wir verstehen, dass 0 an jeden angeht und dass jeder das empfängt und damit irgendwas macht. Wir haben die Zeit aufgezeichnet und wann das jemand macht. Und die Bytes ändern sich nur sehr sparlich. Und damit war klar, dass die Zeit da reinkodiert war. Und wir haben da mehr davon kodiert. Und das waren die Sekunden und das waren die Stunden und das war alles. Und ihr seht, dass die Zeit unverschlüsselt verschickt wird. Da ist keine Schutz der Integrität. Woran denkt man dann? Und woran denkt man, man könnte diese Nachrichten nochmal wieder spielen? Und man könnte die Nachrichten verändert an andere Empfänger schicken. Okay, Wir haben uns daran gedacht, wenn man die Zeit ändern kann oder wenn man eine alte Zeit schicken kann, wie würden die Geräte damit anfangen? Würde es die Zeit, die auf dem Gerät gilt, ändern? Und ja, wahrscheinlich schon. Das sind einige Geräte, die sich die auf Zeit basieren, so wie Straßenlampen, die zu einer bestimmten Zeit sich anschalten und sich zu einer bestimmten Zeit ausschalten. Und da drin ist ein Kalender. Also jeden Tag und jeden Monat haben sie eine unterschiedliche Zeit, wo sie sich an- und ausschalten. Sie können auch manuell gesteuert werden, also sie können manuell an- und ausgeschaltet werden. Und dachten wir, sieht interessant aus. Und weil wir ein bisschen nostalgisch sind, wir haben die Lichter früher genannt, die von einem Typ an- und ausgemacht wurden. Der Mensch ist durch die Gegend gegangen und hat die mit dem Stick an- und ausgeschaltet. Und hier ist es, wie ihr euch das heutzutage vorstellen könnt. Da ist ein Stock und das Licht geht an.
Okay, so this
okay, das sieht interessant aus. Wir wissen nicht viel von diesem Protokoll und dann noch mehr Nachrichten, die wir untersuchen müssen. Und dann haben wir den ganzen Spielplatz von Geräten gebaut. Wir haben verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Protokollen gekauft. Aber wir brauchen auch irgendwas, um Nachrichten zu diesen Geräten zu schicken. Und damit haben wir uns einen Emulator von diesem Network-Transmitter gebaut. Dann haben wir das im Labor gebaut, einen Wellenformgenerator. Wir haben das mit einem Mobilfon-Ladegerät benutzt und haben das angepasst. Und mit diesen Elementen haben wir ein Labor, womit wir Nachrichten schicken und empfangen können. Aber was schicken wir? Aber wenn wir uns angucken, was wir schicken, dann müssen wir auf ein Handbuch gucken oder in eine Dokumentation. Wir haben ein bisschen nachgeforscht. Ja, und das fängt sogar ziemlich früh an im letzten Jahrhundert. Das Protokoll, was benutzt, ist in Englisch Radio Ripple Control. Und diese Ripple Control-Technologie wurde vor 100 Jahren entwickelt, wo man einen kleinen Ton da reinbaut. Und wenn man diesen Ton in einen Empfänger empfängt, wird damit ein bisschen getan. Und wenn das Funkgerät erfunden worden ist, wurden nicht mehr die Stromkabel benutzt, sondern es wurden Funksignale benutzt. Aber um das zu ändern, haben sie nicht viel geändert, sondern das Protokoll ist das gleiche wie das in 1900. Die haben noch ein paar Funktionen hinzugefügt, um es intelligenter zu machen. Da sind einige DIN-Standards, die werden auf der DIN-Webseite verkauft. Und einige anderen sind selbst Vorschläge und wenn man da anruft und man sagt, man möchte damit was machen, dann verkaufen sie einem das vielleicht. Wir haben die Standards und wir haben diese Informationen bekommen und dann haben wir uns das angeguckt. Wir fangen mit dem ersten an, das heißt Versacom. Versacom ist ein bisschen moderner und ein bisschen einfacher zu verstehendes Protokoll. Nach der EVU-Adresse. Da gibt es dann eine 4-Bit-Funktion. Dann gibt es noch einen 4-Bit-Adressmodus. Dann gibt es noch eine Funktionsspezifikation und die Adressspezifikation. Und die Sachen sind in der DIN-Norm definiert. Da gibt es verschiedene Definitionen bis hin zu herstellerspezifischen Funktionen. Die Adresse ist ein bisschen komplizierter und sie erlaubt eine Gruppe zu erreichen. Und die hat A, B und C und D Adress-Levels. Und wenn nichts davon benutzt wird, dann wird nur eine bestimmte Adresse mit einem bestimmten Empfänger angesprochen. Dann lass uns ein bisschen genauer da reingucken, wie wir ein Gerät kontrollieren, was vor uns ist. Hier sind zwei Telegramme. Das erste benutzt den A- und B-Modus und das zweite benutzt den A, B und den C-Modus. Und der Versuch ist hier wird eine kleine, mehr spezifische Anzahl an Geräten adressiert. Basiert auf 6 Bits. Die sind parallelisiert. Ob dieses A-Adresslevel angeschaltet werden soll. B- und C-Adresslevel haben verschiedene Adresslängen. Und Gruppe B wird in den letzten beiden Bits in Gruppe A spezifiziert und in Gruppe C ist noch ein bisschen komplizierter. Und aus denen formt sich dann eine Matrix, die ihr in der nächsten Folie seht. Wir wollten sehen, wie das im echten Leben benutzt wird. Wir haben sehr viele Informationen von Energieanbietern gefunden. Die Adresslevel A und B werden normalerweise dafür benutzt, um den Energietypen und die Stromklasse zu klassifizieren. Das hier oben würde zum Beispiel Windparks mit mehr als 10 Gigawatt, Megawatt abzielen. Und als nächstes ist dann die Postleitzahl, die deutsche, und damit würden diese verschiedenen Bereiche angegriffen worden. Und dann gibt es noch diese Anwenderadresse, und wo man dann das Dimming-Level dafür noch schalten kann. In diesen PDFs haben wir auch noch die EWU-Adressen gefunden von schon empfangenen Telegram. Wir haben auch noch ein Internet, Kundenportal, was zum Internet im Internet steht, gefunden, und da haben wir auch noch einiges rausbekommen, wie einige Telegram. Dieses Lack auf dem Server ist leider gefixt worden, aber es wird auch nicht benötigt, damit dieser Angriff funktioniert. Genau, lassen uns unsere 300 EVU-Adressen, die wir gesammelt haben, zusammenfassen, um dann die Geräte, die vor uns sind, anzugreifen, beziehungsweise um alle Versacom-Geräte, die in Reichweite sind, auszuschalten. Dafür benutzen wir ein Telegramm, was nur die A-Level-Adressen benutzt. Dann setzen wir alle 6 Bits auf 1. Das bedeutet, dass alle Geräte, die eine treffende EVU-Adresse haben, werden davon getroffen. Damit sollten wir alle Geräte vor uns ausschalten, und wenn wir sehen, wann es reagiert, können wir sehen, mit welcher EVU-Adresse es dann konfiguriert worden ist. Damit kann man dann echte Photovoltaik-Anlagen von dem Stromnetz abschalten. Hier seht ihr LED, dass aktuell Strom in das Netz eingespeist wird. 2.5 Kilowatts of power. Hier unten seht ihr, dass noch ein bisschen Energie welche Energie in das Netz eingespeist worden ist. Auf dem links sieht man, dass das LED anzeigt, dass Strom eingespeist wird. Da unten sieht man, dass in Kilowatt die Energie, die in das eingespeist wird, und da sieht man, dass die Relais alle nach oben stehen, also alle an sind. Jetzt startet jemand einen Angriff. Man soll es auch in einer Sekunde hören. Die Relais sind ausgeschaltet, der Strom geht runter zu 0 Watt, und kein Strom wird mehr eingespeist. Einige von euch wundern vielleicht, warum nur mit einem Flipper Zero. Am Anfang haben wir nur einfach einen Weg gesucht, um den Payload auszuwählen, um den Status des Angriffs auszusehen. Dann haben wir den Flipper gesehen, und mit seinem SDK fanden wir, dass es trifft. Gut funktioniert dafür. Dann haben wir herausgefunden, dass man die RFID-Antenne, die in dem Ding drin ist, und auch die Lesefunktion da drin, in den Software, die dann in 139 Kilohertz in einem Meter das rausschickt. Und was das bedeutet, ist, dass nur mit ein bisschen Magie der Flipper Zero kann man dann die Straßenlichter steuern.
Okay, so that was the closing slide for Versacom.
Das war die letzte Folie für Versacom, so wir haben es basically geowned. Jetzt müssen wir uns das zweite noch angucken.
Well, we started the same way.
Wir sind auf die gleiche Weise angefangen.
So we opened the standards.
Wir haben uns die Standards angeguckt. Da ist noch eine größere Komplexität. Sie zeigen, wie man die Payload auf mehrere Telegrams aufschalten kann. Das ist ein Header und dann noch ein bisschen Zero-Padding. Und dann wollen wir sehen, wo diese Nachrichten über den Funk geschickt werden. Und dann man kann die Mitte von diesen Daten, und das ist ein bisschen Zero-Padding, und das ist der grüne Part. Das sind Telegramme, die mit Null einen Teil ändern und dann noch ein bisschen anders. Das ist ein Start und das ist ein Ende und die matchen irgendwie. Und wenn man das mit sich mit der Struktur anguckt, aber das trifft dann nicht irgendwie. Und ein anderes Problem, was wir da sehen, das ist nur alle 6 Stunden wird das verschickt. Wie können Sie Solarkraftwerke damit steuern, nur alle 6 Stunden? Wenn man sich die anderen Nachrichten anguckt, die sind verschlüsselt. Und wir dachten uns, verschlüsselt alle 6 Stunden. Das scheint die Meteor Time zu sein, also der Wetterbericht, der alle 6 Stunden berichtet. Das ist aber nicht Teil von diesem Vortrag. Wir wissen, dass da noch etwas anderes ist. Und wir wollen sehen, wo die eigentlichen Semagier-Nachrichten verschickt ist. Und wir wissen nicht, wo sie ist. Das Gerät weiß, wo sie ist, weil es die parsen muss und sie benutzen muss. Also lasst uns auf das Gerät angucken. Als wir das Gerät aufgeguckt haben, haben wir 2 verschiedene Architekturen gefunden. Das eine basiert auf dem Motorola-Chip und das ist ziemlich alt. Obwohl es ziemlich alt ist, es hatte ein paar Sicherheitsbits, damit wir den Code nicht auslesen konnten. Und in diesem Fall hatte der Chip keinen Flash und der Flash war extern. So, das ist interessant, das haben wir uns dann, gucken wir uns später an. Und das nächste hatte der zweite Chip hatte keinen externen Flash, also der Flash ist intern. Aber von einigen Quellen haben wir herausgefunden, dass ein Fehler in diesem Chip drin ist. Wenn man einige Bits richtig setzt, dann kann man die Firmware von diesem Chip auslesen. Und jetzt haben wir ein paar Informationen, dann haben wir mit dem Standard Reverse Engineering angefangen. Wir haben ein paar Kabel hier und da angeschlossen, wir haben das Oszilloskop angeschlossen, wir haben uns die Signale angeguckt und es war großartig. Wir haben ein bisschen was gesehen. Und dann haben wir die Punkte rausgefunden, wo wir uns die wir analysieren wollten. Und dann haben wir das Gerät neu gestartet und dann haben wir angeguckt, was es tut. Dann haben wir eine Nachricht darin geschickt und geguckt, was tut, nachdem es eine Nachricht empfangen hat. Wenn die ID korrekt ist, dann liest es etwas vom Flash. Diese Bytes, die es liest, die ihr unten seht, die 3 Bytes, ihr wisst vielleicht, dass das Gerät eine einzigartige Adresse hat, und es ist genau diese Bytes. Das ist die individuelle Adresse von diesem Gerät. Das ist, was wir brauchen, um diese Straßenlampen individuell zu schalten. So, wir haben die individuelle Adresse, aber wir wissen immer noch nicht, wie man die Befehle auslöst. Das heißt, müssen wir noch analysieren, wie das Protokoll funktioniert. Vielleicht können wir noch einige Informationen von dem zweiten Gerät bekommen. Wir wissen hier, dass hier ein Bug ist, dass ein Hardware-Bug ist. Also wenn das Gerät korrekt konfiguriert ist, dann kann man den Speicher auslesen. Aber mit 2 Geräten mit der 2-Firmware, das braucht man, weil man den Bootloader überschreiben muss und dann das den dumpen muss und das nochmal überschreiben muss und das rausbekommen. Das scheint möglich zu sein, aber wir hatten nicht das Gerät dafür, um das zu programmieren. Und dann haben wir die Firma, die das nicht supportet, und dann wurde es ein bisschen kompliziert. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir nicht die richtige Hardware, um das zu debuggen. Und das dauert dann wirklich zu lang. Ist da nicht irgendwas anderes, was wir machen können, irgendwas Einfacheres, um herauszufinden, was das Gerät macht? Dann haben wir herumgeguckt, dass jedes Gerät von jedem Hersteller hat einen Infrarotpunkt. Dieser Infrarotport ist sehr ähnlich zu dem, was ihr in Smart Metern gesehen habt, in den Datenblättern davon, dass sie den gleichen Standard benutzen, wie der in Smart Metern benutzen. Also haben wir ein paar Open Source Werkzeuge gefunden, haben wir versucht, mit diesem Gerät zu reden, es hat nichts funktioniert. Nichts ist, haben wir rausbekommen. Dann haben wir ein bisschen gegoogelt. Dann sind da spezielle Werkzeuge, die wir benutzen können dafür. Und wenn man das an der Wand markiert, dann gibt es Geräte, um das zu parametrisieren und das zu steuern. Und dann haben wir auf die Herstellerseite geguckt. Kein Ort, wo wir die Sachen runterladen können. Dann haben wir uns gedacht, wir sind clever. Wir probieren Fuzzing aus und sehen aus, was wir daraus bekommen. Wir haben mit dem Fuzzing anbekommen, verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Bytes. Wir haben ein bisschen was zurückbekommen, was aussah wie ein Fehler. Dann haben wir uns gedacht, das dauert auch sehr lange. Und dann haben wir wieder eine halbe Stunde auf dem Internet gesucht und ob wir irgendwas finden. Und dann haben wir das Programmierungstool für Techniker gefunden, was das dafür benutzt wird. Das Tool möchte, dass man aus dem Infrarot-Port die ID bekommt und einige Sachen daraus bekommt. Was ihr auf der rechts seht, sind einige Sachen, die schon vorher auf dem Tool konfiguriert sind. Das sind Befehle, die wir noch nicht verstehen. Da sind Nummern, da ist an, aus, plus, minus. So, die Adressen sind plus, minus, das ist ein bisschen seltsam. Dann dachten wir uns, wir brauchen ein bisschen Hilfe. Und wenn man auf die Hilfe von dem Programm klickt, dann bekommt man richtig Funktion, dann endlich eine Hilfsfunktion, die was die hilft. Okay, dann haben wir endlich herausgefunden, diese Plus und Minus funktionieren, wie die Befehle benutzt werden sollten. Und dieses Tool hatte noch ein weiteres Funktion, man konnte einen Hex-String da rein tun und dann rausbekommen, was für ein Befehl das ist. Und dann haben wir alles, was wir auf dem Funk gefunden haben, da reingekopiert. Und dann haben wir herausgefunden, dass Befehle auf eine bestimmte Art und Weise anfangen. Und dann haben wir herausgefunden, dass es irgendwas bedeutet. Und wir wollten uns selbst das dokumentieren und wir haben alte Notizbücher besorgt, die von dem tatsächlichen Autor von dem Protokoll geschrieben worden sind, die dokumentieren, wie das Protokoll funktioniert. Super, jetzt wissen wir ganz viel darüber. Was tun wir damit? Jetzt gehen wir zurück zu den Bytes. Aber jetzt wissen wir, auf welche Telegramme wir achten müssen. Und dann können wir sehen, welche Funktion von welchem Telegramm implementiert worden ist. Die direkten Befehle starten mit E. Das ist ein bisschen, man kann mehrere Befehle in einen zusammenfassen. Man sieht das 9, das ist also eine individuelle Adresse. Und dann kommt das E. Das ist im Standard nicht dokumentiert. Das haben wir herausgefunden, weil das Werkzeug dieses Verhalten beschreiben hat. Und wenn ihr seht, das sind vor allem Nullen. Und was wir aus dem Hilfsprogramm gelernt haben, ist, dass da Adressen sind und dass da Programmargumente sind. Wir wissen immer noch nicht, was so ein Programm tut, weil wir es nicht auslesen konnten. Also was tun wir? Wir arbeiten ein bisschen auf den Bytes und haben alle Nachrichten für ein bestimmtes EWU gesammelt und dann haben wir uns angeguckt, wie die Bytes sich verändern. Und dann haben wir herausgefunden, dass sehr, sehr wenige Bits benutzt werden. Dass die Programmadresse, dass das, was in Gelb markiert ist, und das danach ist das Argument. Wir wissen nicht, was diese Bits tun. Wir wissen, dass da 3 oder 4 Programme sind. Und wissen, dass man da einige Bits setzen kann, dass da irgendwas passiert. In diesem Tool konnten wir einige Programm-Templates finden. So wie das Beispiel in der Mitte, die können sehr kompliziert sein. Da können If-Statements sein, es liest aus dem Flash, es kann Relays setzen. Okay, dann haben wir uns überlegt, wie finden wir das aus? Und dann haben wir herausgefunden, dass da auch ein paar einfache Programme sind. Und dann haben wir in die speziellen Bits geguckt, die da geschickt werden. Und dann wird ein bestimmtes Relay geschaltet. Und was wir dann wollten, wollten ja bestimmte Relays von diesen Geräten schalten. So, wir mögen wirklich Fuzzing und so haben wir wieder mit Fuzzing weitergemacht. Mit Fuzzing wollten wir, welche Programme existieren und welche Relais davon geschaltet werden. Dann haben wir ein paar elektrische Kabel gesetzt und dann haben wir es angeschlossen und es waren unsere Weihnachtslichter für eine Weile in unserem Büro. Und dann haben wir eine Liste von Programmen und Bits bekommen und die Bits, die wir brauchen, um jedes Relay zu schalten. Und dann ist dieser Angriff, hatten wir auch daher, dass wir ein paar Screenshots gefunden haben. Dann von diesem Test-Tool, damit können Techniker zu der Zeit gehen und damit können sie es testen und damit können sie den Funk emulieren. Und das stecken das Kabel ran und das emulieren die Funksignale. Und damit können Sie individuell jedes Relay schalten. Und deshalb sind in jedem Gerät Testprogramme, damit der Techniker jedes Relay testen kann. Und wir haben alle diese Sachen gesammelt und ich habe es hier gebracht. Und jetzt, wo ihr die richtigen Befehle wisst, und jetzt, wo ihr die Relays schalten könnt, werdet ihr mir nicht glauben. Ich werde euch bald zeigen, dass das das Gerät ist. Das sind die Relays und das ist der Emulator. Und weil ihr es nicht wirklich sehr gut sehen könnt, dann braucht ihr irgendwie LEDs, irgendwas, was blinkt, um das gut zu sehen.
Die Gruppe lacht. Es gibt gelachte Applaus. Also, ich werde jetzt ein paar Nachrichten senden und vielleicht erkennst du den Sequenz, das ich sende, oder nicht? Lacht das Ticken.
Okay, it's Morse code and it's CC.
Es ist Morse code und es ist CCC. Habt ihr den Sequenz erkannt? Das ist ein Beispiel, das ich euch zeigen wollte. Natürlich ist es auch möglich mit dem Versicom-Device. Und bei jedem muss man erst Fuzzing machen und dann kann Menschen Commands reingeben. Und so funktioniert eine blinkende Lampe durch Radiokontrolle. Applaus. Okay, danke. Jetzt haben wir gesehen, die blinkenden Lichter. Und jetzt schauen wir wieder an. Ist es überhaupt möglich, eine ganze Stadt zu linken? Statt zum Blinken bringen? Und ja, ist es. Per Radio-Controlling ist es möglich, Straßenlaternen zu kontrollieren. Und für das müssen wir immer noch jeden ID oder Identitätsname erkennen. Und dann können wir die raussehen per Infrared und so eine Karte erstellen und mit einer Drohne oder mit einer Velotour eine Karte erstellen, von welcher ID wo ist und wie sie miteinander verbunden sind. Aber es gibt eine Limitation, dass es tiefe FPS sind, also du kannst nur 2 Pixel pro Region per Sekunde und Sender oder Sender raussenden. Aber mit diesen Limitations, nach die anderen auf die Folie, ist es möglich. Aber am besten schauen wir das über als Zeitüberlappung. Und jetzt die erste Frage ist, wie viele Screens haben wir oder Städte haben wir in Deutschland? Danke für diese Menschen, die die Stadtverwaltung gefragt haben. Und es gab einige Städte, die auch dachten, beantwortet haben, dass die Straßenlaternen und Anzahl davon war sensitive Daten. Bielefeld aber war ein anderes Beispiel, die ganz offen klar aufgelegt hat, wie viele Straßen sie haben und auch wie man die nutzen können. Also dass es 2 Dämmungssensoren gab und dass es auch 2 Sensoren gibt, auch ungefähr die Region, wo sie platziert werden, um auch die Stadtlaternen an- und auszumachen, was ziemlich nützlich und einfach war. Und wie sieht es hier in Hamburg aus? Und jetzt hier sind wir jetzt gerade letztens über neue News, also Nachrichten bekommen. Und zwar, dass Hamburg ein neues System gefunden hat, eine neue Technik. Und nein, es ist nicht eine neue Technik, sondern nur das, was wir bereits schon erwähnt haben, das Radio Ripple Controlled. Also könnt ihr zurückspülen. Applaus. Aber leider ist unsere Show-Talk zu spät für Hamburg, aber vielleicht kommen andere Städte auch in diesen Prozess rein. Aber auch zu interessanten Nachrichten, vor ein paar Monaten haben wir über einen Hiccup in Hessen gehört, wo einige Städte, wo auf einmal einige Straßenlaternen schwarz geworden sind und es wurden Spekulationen in der Bevölkerung, dass das ein Hackerangriff war. Schlussendlich war es ein Problem mit der Technik. Also wir mussten nur ganz klar darstellen, wer war da nicht involviert und keine Straßenlaternen wurden verletzt in unserer Recherche. Lache und Applaus. Okay. Und mit dem müssen wir auch zugehen zu dem mehr ernsthafteren Thema. Könnte man überhaupt ein Blackout kreieren oder veranstalten? Wir sind nicht Expertin, aber es gibt eigentlich drei Konditionen, die getroffen werden müssen. Zuerst müssen genug Power haben. Genau. Zwei, das Radiokontrollsignal muss gehackt werden. Und drittens, das Optimal Timing, also die Zeit, muss auch bestimmt geworden und auch erkannt. Und hier ist eine kleine, wir haben eine Analyse gemacht von verschiedenen Energieanbietern in Deutschland und nach unserer Analyse können toll, gibt es eine Menge, die durch Radio durch Radiokontrolle beeinflussbar sind. Wir haben jetzt noch spezifischer auf Solarenergie und Photovoltaik geschaut und jetzt ist meist Remote Control ist möglich bei vielen EVUs, aber es nicht bedürftig. Vom 30 bis 100 ist Remote Control vom Gesetz auch gewollt und ist vorgegeben. Und dann für die größeren, also über 100 Kilowatts, ist Remote Control verordnet per Gesetz, aber auch eine mehr entwickelte oder hochentwickelte Fernwirktechnik, die auch die Reproduktionszahlen muss beinstallt werden. Aber dann haben wir uns gefragt, ob die FRES nicht mehr benutzt werden in diesen Fällen und wie sieht es auch gerade beim größeren Solaranlagen. Und dann haben wir ein YouTube-Video gefunden. Und man kann sich das jetzt circa und so vorstellen. Hier sehen wir, dass man einige, jede, ja, gut, das ist auf Deutsch, sorry. The video shows basically like the FREs, the models that they just explained earlier. As a Morse code sending is used on a larger scale in this video. This video is from 2021. Und wir können aber mit Sicherheit oder großer Sicherheit sagen, dass diese Informationen noch heute noch aktuell sind. Und es waren nur 80 Megawatt vom einen Teil vom System, weil es eigentlich nur ein Teil war von den drittgrößten Solarpark in Deutschland mit 166 Megawatt produziert werden. Zudem haben wir noch mehr Dokumente und PDFs gefunden oder durchgesucht von verschiedenen Energieversorgerinnen. Gerade auch diesen, die spannend sind, die über 100 Kilowatt sind. Aber was ist überhaupt die absolute Zahl von Megawatts, die per Radiokontroll beeinflusst oder kontrolliert werden. Aber eigentlich hat der Staat keine Zahlen dazu und somit müssen wir das selber diesen Zahlen kalkulieren. Für den haben wir ganz viel Daten runtergeladen von dem Bundesamt. Wir haben verschiedene Pressedepartements, verschiedene Energieversorgerinnen angefragt zu und auch in Statistiken reingeschnuppert. Remote controllable by network provider flag inside the Marktstammdatenregister. Nützlich war auch vor allem ein Flag oder ein Suchcode für Radio Control und so haben wir eigentlich relativ schnell die ganzen Daten beieinander. The big power plant estimate is a bit rougher, as there were just not enough YouTube videos for a proper sample. Über die Power Plants, über die größeren Power Plants gab es nicht genug YouTube Videos, überhaupt eine Beispielzahl zu finden. Oder für unsere Recherche zu finden, definieren. Und weil wir nicht sicherstellen können, ob alle oder die meisten FREs noch nutzen heute, sind wir aber ziemlich sicher, dass 5 von die 100, die wir angeschaut haben, nicht die einzigen sind, die noch FREs, also Fernradio-Einfluss, noch nutzen. Aber im Gesamten gibt es ein statistisch zeigen auf, dass es eine Ungleichheit gibt und diese Anzahl von wie viel Radio Control ist gerade auch im Solar und Wind, das sind erneuerbare Energien, ist ziemlich hoch. Jetzt schauen wir noch schnell das Network Frequency an, also die Frequenz von dem Network.
Okay.
Machen gibt es auch Interventionen, um die Energieeinfluss zu reduzieren. Wenn es unter 49 Hertz geht, gibt es Interventions, um auch mehr Energien reinzufügen in den Grid. Oder auch, das kann dazu führen, dass auch die erste Hardware auseinanderfällt, wie auch in einem Flughafen.
Up to 50% at 48.5 Hertz.
Am 48 Hertz bis 50% gibt es eine Chance, dass könnte ein Blackout passieren. Also beim 47.5 Hertz tun Powerplants sich eigentlich vom Grid entfernen, um auch größere Schaden zu minimieren. Und so in Theorie in einem vollgeladenen Grid mit 60 Gigawatt.
Private load shedding threshold. It requires an imbalance of 18.
Es braucht also eine Imbalance und Ungleichheit von 18 Gigawatts.
Compared to the 60 gigawatts has actually never been seen before in the grid.
Um ein Problem herzustellen, aber eigentlich ist diese Anzahl eigentlich klein. Komm nicht mehr mit, sorry.
By 0.16 Hertz.
Okay. Was ich damit sagen will, ist, dass wir unser Grid bis jetzt noch nicht so großen Ungleichheiten, Instabilitäten erfahren haben. Es gibt wenig Erfahrungen damit. Aber es gibt noch den zusätzlichen Problem als den theoretischen Problem von Infrequency oder Ungleichheiten im Grid, sondern einfach, dass eigentlich den Energie über Powerlines oder Kabeln transportiert werden und was auch zum Outages führt und dann kann dann wie ein Domino-Effekt haben auf die anderen Powerlines und somit könnte ein großer Blackout passieren. Also das noch dazu zu den theoretischen Hertz-Skala. Und das führt oft auch auf, wie unsere Grids auch miteinander verbunden sind, die Kabelverbindungen, geopolitischen Unterscheidungen etc. Und mit all diesen Einflüssen, Faktoren in gemeinsamem Bild erkennen wir, dass mit per Radio-Control, also Radiokontrolle, könnte für eigentlich einiges an Schaden verursachen. Also wie gesagt, es gibt drei Optionen. Das erste ist, über die Radiotransport und Botschaften zu übernehmen, also hijacken. Das erste ist, kannst du überhaupt das override?
And since we are not that
wir haben da ein bisschen Austausch gehabt mit verschiedenen Expertinnen, die auch uns gewisse Formeln gegeben. Und sie haben uns gesagt, wir brauchen eine ganz gute Antenne. Also eine Antenne ist eigentlich nur eine metallene Kabel, eine Wire. Also eigentlich aber brauchst du eine 500 Meter Antenne, um eine optimale Radiokontrolle zu erreichen, was ziemlich aufwendig ist. Und kannst du auch natürlich mit 10 Kilowatt einen eigenen Radioverstärker kaufen. Die Preise sind auf den Folien. Wie du siehst, haben wir das versucht zu simulieren. Auf die Karten, auf den Folien gibt es so grüne Punkte. Die rote sind die ROG, also halblegale Transmitter, und die grünen sind die offiziellen. Also wie du siehst, bei der ersten Loop hier siehst du auf den Karte die unterschiedlichen verschiedene Transmitters und wie sie unterschieden gibt zwischen jammed und hijacked.
If you have enough power and enough transmitters. Now, the topic of the antenna, because
also jetzt zurück zum Antenna. Es hört sich so an, ob es wirklich schwierig ist, etwas in 500 Meter Höhe zu schaffen. Jetzt haben wir überlegt, wie kriegen wir das hin? Und somit haben wir Inspiration geholt vom Radioamatorinnen, die Kites, also Drachen nutzen, Winddrachen, Ballone nutzen oder auch Drohnen. Und wir fanden, dass es eigentlich ziemlich einfach ist, auch Sachen so in diese Höhe zu bringen, bis zu einem Kilometer. Wir haben gefunden, eine Drohne wäre auch nützlich, aber es braucht mehr Zeit und ist ein bisschen mehr kostenaufwendig. Aber die Frage ist wirklich, wie schwierig ist überhaupt so eine Attacke? Somit haben wir versucht, wir dachten, wir versuchen das zu nachmachen. Und natürlich nicht auf die gleiche Frequenz. Also hier, das ist ein bisschen ein Fail. Und somit haben wir dann doch für uns für einen Drachen entschieden, wie du siehst jetzt auf diesem Bildschirm. Der Audience lacht. Hier siehst du, dass wir durch den Gesetz gewisse Limiten hatten, dass wir per Gesetz nur ein paar hundert Meter in der Luft gehen müssen und nur ein Megawatt von Power auch transportieren könntet. Aber es gab uns ein Gefühl überhaupt, wie kompliziert dieser Prozess ist, und es funktioniert eigentlich ziemlich schön. Video spielt aufwühlenden, leicht dramatischen Musik. Also, wie wir gesehen haben, hatten wir einiges an Spaß. Und das ist jetzt natürlich die Angehensweise von einem Amateur. Aber jetzt ist so die Frage, wie machen echte Hackerinnen oder gehen sie vor? Und wie werden sie auch gegen einen Staat gehen? Und somit werden die nicht per Kite einen attackieren, aber sondern die Infrastruktur von diesen großen Firmen oder Energieversorgerinnen. Option 1 ist einfach per von Entfernung, ist per der Internet, auch per der Webseite auch reinzugehen. Oft ist es sehr veraltete Software. Das zweite ist auch physisch, das ist halt wirklich dann zu den Energieversorgungen hinzugehen oder mit diverse Infrastrukturpunkte und so auch dazu Zugang zu schaffen per Radio Waves. Wir waren inspiriert zum 3-2-C-3 Talk. Das war ein CCC vor einigen Jahren, die genau uns ein bisschen gezeigt hat, wie FRE-Kontrolle möglich ist. Jetzt noch zügiglich, für legale Gründe muss ich das nennen. Diese Informationen sind nicht illegal, aber es ist möglich, Menschen illegale Sachen zu machen. Wir wollen auch nicht Menschen aufmuntern, diese Wissen brauchen, zum illegale Sachen nutzen. Genau, also der erste Schritt ist, sind gute Orte zu finden, um Senders oder Transmitters zum Plant zu stellen. So könnte man zum Beispiel Public Data, also öffentliches Daten, buchen. Und so, hier gibt es eine Webseite, eine Tool, das ich nutzen kann, und ich habe einige Daten reingefügt und auch damit umgefüllt, gespielt. Da habe ich auch interaktive verschiedene Senderorten ausgetestet in diesem Simulator. Zugänglich könnte man auch noch ein Computerprogramm noch coden oder schreiben, um auch die Simulatoren noch besser zu machen. Oder der zweite Schritt ist auch die richtige Zeit auszusuchen. Diesen Screenshot zeigt auf, das ist vom letzten September. Es ist nicht der beste Tag natürlich für so eine Attacke, aber ihr seht, dass an sonnigen Tagen ist am meisten von der Energie, ist wert von erneuerbaren Energien produziert. Muss am besten suchen für Tage, wo meist sehr viel Energie vom Solar produziert werden. Das dritte ist 2B, also Schritt 2B ist auch zu schauen, wirklich, ob es wirklich die richtige Zeit ist. Wollte sehen, so, wo man überhaupt alle erneuerbaren Energien ausstellt. Und somit wollen wir auch sehen, wie könnte man auch erneuerbare Energien an- und ausschalten. Und auf Art und Weise gab es auch eine Möglichkeit, die Attacke auch zu verstärken. Da es macht auch Sinn, ein bisschen zu schauen, so welche Powerplants wenn und wo abgeschalten werden. Diese Daten sind öffentlich und teilweise auch durch Beobachtungen zu erkennen.
switch off all the renewables in range and switch on all of the loads, maybe multiple times.
Was möglich ist, auch mehrere Power Plants und Loads gleichzeitig abzuschalten.
To make things harder for
und wenn du wirklich es schwieriger machen willst für Menschen, könntest du auch die FREs komplett ausschalten und den Frequenzgrid auch weiterhin herausfordern. Also zusammenfassend, also die große Menge von Energie, die vom FREs, die FREs involviert sind, ist unbekannt. Aber laut unserer Einschätzung könnte die europäische Grid einen massiven Verlust an einem Blackout erleben. Das Radio-Control-Signal ist eigentlich schwierig zu überreiten und auch zu overpowering, Macht zu übernehmen, dominieren. Genau. Aber für einen staatlichen Attacker wäre eigentlich das viel einfacher, einfach diesen Transmitter zu hacken. Und das Zeit ist eigentlich im Vergleich zu anderen zwei Hürden relativ einfach damit umzugehen, weil es öffentliche Informationen gibt.
Or at least a brownout, being like
aber eigentlich mit diesen Attack-Szenarios und auch mit diesen Möglichkeiten ist es ziemlich einfach, eine Brownout, was ein zwischen einem Blackout und Lichter an ist, oder auch komplett zum Blackout herzustellen und verursachen. Aber wie wir vorher gesagt haben, sind wir nicht Expertinnen für Grid-Stabilität. So, wenn wir die Information und Recherche mit dem Spiegel zum Beispiel geteilt haben, haben Sie dann selber mit einem Experten, einem Professor Dr. Moser von der Universität HR Aachen, die kommentiert haben, ein Angriff in dieser Großordnung könnte durchaus zum ersten europaweiten Stromausfall in Geschichte führen. Und wir sagen da ganz ehrlich, das ist nicht, was wir erwartet haben. Aber so kamen wir am Ende von diesen ganzen Analysen und Recherchen zu dieser Aussage. Und es hat uns auch ziemlich inspiriert, als Teil inspiriert. Ja. Wie ihr seht, hat es ziemlich ernsthaft geworden. Und weil wir ernsthafte Rechercherinnen sind, haben wir eine Disclosure, haben wir die einige Energieversorgerinnen geschrieben und informiert über die Sicherheitslücken. Viele sind nachher unter Druck geschrieben und gesagt, ja, eigentlich wissen wir schon davon, merci. Und dann in einem hatten wir, also waren dann auch einige Sitzungen mit verschiedenen Energieversorgerinnen, die auch ihnen gezeigt haben, wir wissen, dass es eine Möglichkeit gibt zur Verschlüsselung, aber dann nicht besonders motiviert.
So this was very well documented and they knew from 2000.
Und sie haben auch sich aufgezeigt eigentlich, dass sie zusammen mitarbeiten mit anderen Cyber-Firmen, dass eigentlich sie sehr bewusst waren über die Risiken, dass die Energiegrid ausgesetzt sind. Aber das Problem war, niemand wollte eigentlich die Aufwand zahlen und die Kosten auch decken für die Verschlüsselung von diesem System. Also da ganz klar, hier tut ein Mensch seinen Job nicht und macht auch nicht das Richtige. Und somit haben wir diesen Report und Berichten haben wir weitergeführt zum BSI, was auch weitergeleitet hat zu anderen Agencies. Die haben das eigentlich ziemlich ernst genommen für einen Moment oder fühlte uns so ernst genommen. Und dann ein paar Monate später war klar, waren die Kundinnen informiert und auch von den Risiken, das könnte passieren von Powerplants. Aber dann später doch hat die EFR entschieden, dass sie mit ihrer Anwältin, als Anwaltinnen ankommt. Und sie hatten ein leichtes Panik, dass wir diese Informationen am CCC, also hier, präsentieren werden. Und sie haben uns eigentlich geschrieben, dass wir das nicht machen dürfen. Ihr könnt das lesen auf Deutsch. Sie haben gesagt, dass eigentlich, was ihr eure Recherche ergibt, ist eigentlich das Zusicherung und Ergeben von illegalen Verordnungen oder Anleitungen, was eigentlich die Motto ist von diesem Event. Applaus um den Kreis. Und das hat sie haben gesagt, ja, eigentlich kann das negative Konsequenzen. Und da haben wir gedacht, ja, wir überlegen darüber und haben sich dann trotzdem zum Schluss bekommen, dass das soll öffentlich zugänglich sein. Applaus von dem Crowd. Weil wir wollten sicher sein, dass eine Diskussion gestartet wird und in Gang kommt. Und für das müssen mehrere Parteien involviert werden. Und was spannend ist, dass EFR eigentlich responsiv war auf unsere Inputs und hat dann jedes Mal, wenn man etwas hingedeutet hat, haben sie dann auch angefangen, an ihrer eigenen Infrastruktur auch zu rumzufunkeln und zu flicken. Und hier zeigen wir wieder auf, dass sie eigentlich ganz genau wusste, was gebraucht geworden ist, aber dass sie eigentlich sich abgelehnt geworden haben. Das war wieder zu schnell, es tut mir leid. Und dann haben wir gedacht, okay, was könnte die Lösung sein? Also währenddem das gibt, diesen Programm ist alt, es gibt auch neuere Programme, die man nutzen könnte. Und so haben wir ein System gefunden, die auch vom BSI schon legitimiert geworden ist. Es heißt Infis, intelligentes System. Und es ist verschlüsselt. In Zukunft haben sie die Idee, eine komplett eigenständige Infrastruktur zu stellen. Also es hört sich halt nicht gut an. Okay, ja. Okay, wir dachten, das ist eine Lösung, aber im Praktisch, in der Realität, muss aber die Firma das implementieren. Aber es gibt ein Problem mit der Zeit. Also dieses System wurde in 2017 entwickelt und wird aber erst ab jetzt angefangen implementiert zu werden und in den System und Gridlock-System eingeführt. Das braucht 7 Jahre. Also erst ab 2028 ist es dann Pflicht und verordnet. Und was wir so damit sagen, so bitte schaut euch Zeitstrahl an und geht erst die größeren Powerplants an und dann habt ihr schon den Großteil von der Arbeit gemacht und dadurch sehr einfach unter Grid sicher vor Hacking gemacht und Angriffen. Applaus. Und somit kommen wir jetzt zum Schluss von unserer Präsentation. Also wir haben gefunden, dass Straßenlaternen per Radio kontrollierbar sind. Das ist sehr cool für Kunstinstallationen. Rufen Sie uns an und wir sind dann sofort dabei. Also viele Laternen und so sind, oder Radio Ripple Receivers, die Sender sind sehr einfach missbrauchbar und eigentlich auch einfach kleine Blackouts zu organisieren. Auch das Grid ist sehr fragil und könnte auch zum potenziellen Blackouts genutzt werden. Das EM-System-Rollout soll unbedingt schneller passieren, um auch unser größeres Powerplant zu schützen. Und im Allgemeinen, bitte sei doch nett zu die Expertise aus der Sicherheit, also uns. Wir sind diese Menschen, die helfen. Und wenn ihr uns nicht helfen, kommen wir dann zurück. Und dann geben wir da ein bisschen Updates, wie das wirklich auch in echten aussehen kann, wenn ein Hacker dabei ist. Großer Applaus. Licht geht an.
Then there is just.
Da ist noch eine weitere Sache. Eine weitere Sache. Doom wäre sehr langsam darauf zu spielen. Ich hatte aber ein anderes Spiel, was ich gerne in der echten Welt damit spielen, was tatsächlich eine virtuelle Repräsentation von diesem System ist. Möchte jemand schätzen, woran ich gedacht habe? Ich habe es gehört. Woo!
Hallo.
If not, have
wenn not sein Intro zweimal abspielen darf, dann dürft ihr es auch noch einmal. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, dann. Okay.
Does it work?
Oh, funktioniert es? Ah ja.
Worth the hours in Blender.
die Stunden im Blender war es wert.
Musik.